Ulrike, du hast es anfangs schon gesagt, wenn man stirbt oder als Angehöriger von einem Sterbenden, man ist nicht alleine in Deutschland. Man muss, wenn man das erfährt, plötzlich sind ganz viele Themen vom organisatorischen, emotionalen, medizinischen. Und das A und O in der Unterstützung ist eigentlich das Netzwerk und sich zu verschiedenen Bereichen auch Hilfe zu organisieren. Können wir das nochmal zusammenfassen? Also wenn man so eine Diagnose zum Beispiel bekommt, zu einer Krankheit, die nicht mehr heilbar ist, dann hattest du ja schon gesagt, der Hausarzt stellt dann auch ein Rezept kann man den auch ansprechen drauf, zu palliativer Versorgung. Was gehört alles zu so einem Netzwerk dazu? Also was kann man sich alles organisieren oder in Anspruch nehmen? Was muss man nicht alleine machen?
Ja, genau. Fangen wir vielleicht an, dass die Diagnose ja häufig auch im Krankenhaus ausgesprochen wird. Dort gibt es auch Sozialarbeiter, die quasi die ersten Schritte einleiten können als Variante. Oft stehen die Menschen ja erstmal unter Schock, merken sich auch bestimmte Dinge nicht, weil sie erstmal nur hören, ich habe eine tödlich verlaufende Erkrankung. Also dieses Ganze, was dem vorgeschaltet ist, das können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge nochmal besprechen. Jedenfalls, wenn das auf den Weg gebracht wird, haben wir hier ein Netzwerk. Und das Netzwerk besteht eben aus Ärzten, die sich in der Palliativversorgung oder sich auf Palliativversorgung spezialisiert haben.
Ist das wie so ein Facharzt?
Wie ein Facharzt. Es gibt auch so Zusatzausbildungen für Hausärzte, die das teilweise auch haben. Die haben aber nicht diese Vernetzung, die eben diese speziellen Palliativärzte in den ambulanten Praxen haben. Die arbeiten nämlich ganz eng auch mit spezialisierten Sozialstationen zusammen, also Pflegestationen mit ausgebildeten Pfleger und Pflegerinnen, die sich eben vor allen Dingen in der Palliativversorgung auskennen. Mhm. Gerade wenn es den Menschen schlechter geht, bestimmte Dinge sich doch vielleicht, wo sie mehr Unterstützung brauchen, als, sage ich mal, üblicher Pflegedienst dann auch macht bei Menschen, die eben vielleicht auch aus Altersgründen Unterstützung brauchen. Wundversorgung zum Beispiel oder vor allen Dingen, das ist dann auch mehr wieder die, fällt unter die ärztlichen Aufgaben, die Bewältigung der Schmerzsymptomatik, die eben bei palliativen Patienten ganz oft auch im Mittelpunkt steht. Mhm. Das heißt, die haben also Zugriff auch nochmal auf andere Medikamente, was eben der Hausarzt nicht verschreiben kann. Morphine, die eben auch diese Schmerzen reduzieren kann, beziehungsweise eben ausschalten können.
Dann der Arzt oder die nimmt man selbst oder müssen die Angehörige oder?
Genau, da ist nochmal wichtig zu trennen. Das ist zwar es ist ein interdisziplinäres Team und jeder hat da seine Aufgaben, so wie der Ehrenamtliche, sage ich mal, seinen Bereich ausfüllen kann, hat der Arzt wiederum bestimmte Aufgaben in dieser Palliativversorgung. Und das ist auch gut und richtig so, dass man nicht als Angehöriger oder als Ehrenamtler denkt, man müsste jetzt Tabletten verabreichen oder müsste Dinge tun, wo man sich vielleicht auch sehr unsicher ist, weil man gar nicht weiß, oh, was kommt da auf mich zu, da trage ich große Verantwortung. Und dieses Netz ist eben dafür da, die verschiedenen Bereiche, und so ein Palliativpatient ist auch, braucht auch komplexe Begleitung, dass das eben auf mehreren Professionen und Schultern getragen werden kann hier bei uns. Und die Angehörigen sicherlich spielen eine ganz große Rolle. Die sind sehr oft in dieser Doppelrolle zwischen irgendwie Ehemann oder Tochter, Sohn. Gleichzeitig sind sie auch diejenigen, die häufig die längste Zeit mit der Person zusammen sind, ne? Die auch Entlastung brauchen. Das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, ne? Dass die auch, um kräftig zu sein und auch da zu sein für die sterbende Person, müssen die auch Auszeiten haben, wo sie mal auf sich gucken können. Und ja, das wird alles in diesen Gesprächen dann nochmal auch erläutert und den Menschen erklärt.
Gibt es auch Selbsthilfegruppen für Angehörige von Sterbenden?
Selbsthilfegruppen auf jeden Fall für Trauernde, wo der Mensch verstorben ist, das weiß ich. Es gibt Trauercafés, Trauergruppen, Abende, die angeboten werden, auch für Kinder, die ihre Eltern verloren haben, was ja auch dann nochmal spezieller ist, wenn die Kinder auch noch kleiner sind. Direkt Selbsthilfegruppen in der Situation, wo man jemand, der stirbt, Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar zu viel wäre. Also ich glaube, jeder Mensch braucht vielleicht eine Vertrauensperson, mit der er sich austauschen kann über Ängste und Sorgen. Und da sind die Menschen wie, ich sag mal, auch der Arzt als auch der Ehrenamtler vielleicht auch eher Ansprechpartner dafür, jemand zuzuhören und sich ja da auch zu begleitend und zu unterstützen. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch Selbsthilfegruppen, das weiß ich nicht.
Du hattest schon den Sozialdienst angesprochen, den es zum Teil im Krankenhaus auch gibt. Was kann der Sozialdienst für einen tun?
Also je nach Einrichtung. Ne? Der Sozialdienst kann auch so eine koordinative Aufgabe übernehmen. Das heißt, oft sind die Menschen, die direkt beteiligt sind, wie Mitarbeiter im Gruppendienst, Schwestern oder eben auch Ärzte, die auch im Krankenhaus häufig wenig Zeit haben. Also Palliativärzte an sich, glaube ich, die wissen, wie wichtig das Gespräch ist und auch die Begleitung auf der psychosozialen Ebene. Aber auch die haben ja nicht stundenlang Zeit, bei einer Person zu sitzen. Und da muss man schauen, da kann der Sozialdienst Entlastung schaffen, indem er koordinative Aufgaben übernimmt. Also zum Beispiel die Vernetzung vorantreibt, auch die Mitarbeiter auffängt oder die Menschen, die Unterstützung brauchen, mal ein Ohr schenken. Oder auch da eine Vernetzung herstellen zu Menschen, die einfach mal mit jemandem spazieren gehen, eine Runde über den Hof machen. Mhm. Je nachdem, was man dann auch braucht, nicht? Und ob auch Hilfe angenommen wird. Aber ich denke, Sozialdienst kennt sich aus mit Vernetzung, mit Institutionen, die man auch in solchen Prozessen vielleicht schon informieren muss, wie Krankenkasse, Pflegekasse. Ja, wenn irgendwo Formalitäten erledigt werden müssen, kann Sozialdienst schon sehr viel mit unterstützen und abnehmen. Mhm. Allerdings auch immer abhängig von den Zeitkapazitäten. Die Berufsgruppe hat ja auch 1000 Sachen auf dem Tisch, sage ich mal.
Ja. Zu den Formalitäten würde dann auch Patientenverfügung gehören, wenn man sowas machen möchte?
Ja, im optimalen Fall ist es so, dass Menschen das, bevor sie erkranken, ihre Patientenverfügung gemacht haben oder ich sage auch mal Willenserklärung oder auch ein spirituelles Testament geschrieben haben. Das ist ja das ist ein großes, weites Feld, wo man auch nochmal einen speziellen Podcast zu machen kann, ne, zur Vorsorgeplanung. Wenn die Menschen es schon haben, ist es für viele eine Entlastung. Es bietet auch eine Sicherheit. Auch das kann man gemeinsam miteinander tun. Auch dafür muss man jetzt nicht die spezielle Fachausbildung haben. Es ist gut, wenn man jemand hat, der das kann. Ja, es gibt auch viele Möglichkeiten im Netz, sich da auch nochmal Unterstützung zum Beispiel von Homecare zu holen, die auch hier in Berlin zum Beispiel tolle Website haben, wo man auch Formulare sich downloaden kann und so. Auch das kann mal weitergegeben werden. Also ich will hier keine Werbung für niemanden machen. Ich sage nur, dass es da auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Hm. Ja, wenn man es vorher schon hat, umso besser.
Ja. Was macht genau ein Hospiz? Also du bist ja in der ambulanten Begleitung, kommst du den Menschen nach Hause? Meistens, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn nicht, musst du mich vielleicht nochmal korrigieren. Man kann aber auch wechseln von der ambulanten Begleitung in eine stationäre Begleitung. Und das wäre dann das Hospiz, oder?
Als betroffene Person ist es ja immer so, dass man abwägen muss, gibt so eine Begleitung zu Hause. Je besser das Netz ist, je gefestigter, je mehr Personen, kompetente Personen da sind, sagt man oft, also man weiß durch Befragungen, dass die meisten Menschen gerne zu Hause sterben würden. Mhm. Statistisch ist es nicht so. Die meisten Menschen sterben im Krankenhaus, was verschiedene Ursachen hat. Aber eine Ursache ist natürlich, dass das zu Hause auch mitgetragen werden muss. Ich sag mal, wenn jemand zu Hause stirbt und dann sagt jemand, naja, jetzt habe ich hier die Sterbewohnung, weil da ist ja mein Partner verstorben, ich kann hier nicht mehr weiter in der Wohnung leben. Mhm. Das kann ein Argument sein, warum jemand sagt, ich möchte das nicht. Oder die sterbende Person selbst sagt, ich möchte hier nicht sterben, ich möchte das nicht meinen Angehörigen anlasten. Mein Wunsch ist zwar da, aber. Und dann kann man die Alternativen besprechen. Und ein stationäres Hospiz ist eine Möglichkeit, wo man auch eine andere Form von Versorgung und Begleitung bekommt, anders als im Krankenhaus. weil dort, sage ich mal, die Uhren ein bisschen anders ticken, man auch, ja, die ganze Hospizarbeit steht ja auf ganz anderen Säulen als so ein Krankenhausbetrieb in der Akutversorgung. Wir haben zu wenig Hospize, das weiß man, aber man kann sich da oft dann auf eine Warteliste setzen und vielleicht hat man dann auch Glück oder es gibt es auch immer wieder, dass man dann direkt vom Krankenhaus oder von zu Hause aus dann ein Gast in einem Hospiz werden kann.
Was unterscheidet Hospiz vom Krankenhaus?
Also erstens, dass es da Menschen gibt, die sich damit mit dem Tod und dem Sterben intensiv auseinandergesetzt haben, wo die Lebensqualität des Patienten am Lebensende absolut im Mittelpunkt steht. Ich habe mich in den anderen Folgen schon mal darauf bezogen, wie wichtig das ist, auch bis zum Lebensende autonome Entscheidungen treffen zu können. Dazu braucht es Menschen, die darauf geschult sind, die darauf gucken, die wissen, wie man einen sterbenden Menschen begleitet, was sie brauchen, auch an körperlicher Unterstützung. Da ist im Krankenhaus häufig, da gibt es zwar die Palliativstationen, die sicherlich vergleichbar sind, aber sage ich mal auf einer Normalstation oder zu versterben oder auch im Pflegeheim, da ist eine große Personalnot, da ist man sehr sich selbst überlassen und das ist schon im Hospiz ein bisschen anders. Von der Personaldecke her auch, wenn das da auch zeitweise, auch gerade in den Corona-Zeiten schwierig war. Und wir auch da einen Pflegenotstand haben. Dadurch, dass es da ein Netzwerk gibt, dadurch, dass es da auch mehr Ehrenamtliche gibt, was ja auch wieder eine Entlastung darstellt, ist der Umgang auch mit Sterbenden wirklich ein anderer. Also da gibt es auch Sozialarbeiter, die es gibt Seelentröster oder Seelsorger, die dort in das Hospiz kommen, mit den Menschen sprechen. Der ganze Umgang ist, glaube ich, doch menschlicher, zugewandter, mehr orientiert dahin, dass Menschen auch sich irgendwie noch in ihrem Elend, in der Regel ist es ja Elend, sich irgendwie auch zu Hause fühlen können und nicht in diesem Krankenhaus-Spirale drin sind.
War noch nie im Hospiz, ist das ähnlich eingerichtet im Krankenhaus oder eher wie eine Wohngruppe? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht kann man sich das ein bisschen wie in einer Wohngruppe vorstellen. Das ist die persönliche Zimmergestaltung ist möglich. Man liegt in der Regel immer in einem Einzelzimmer mit eigenem Bad. Viele Hospize haben die Möglichkeit auch, dass man das Pflegebett auf eine Terrasse schieben kann, dass man auch draußen sein kann, auch wenn man nicht mehr sich in einen Rollstuhl setzen kann. Es wird gekocht, jeden Tag frisch gekocht. Es wird auf individuelle Wünsche eingegangen. Ja, der Palliativmediziner kommt regelmäßig und spricht mit den Menschen, die dort leben. Es gibt keine festen Besuchszeiten. Der Besuch kann also mehr oder weniger rund um die Uhr zu den Menschen oder im Hospiz sagt man Gäste, zu den Gästen kommen. Und das unterscheidet schon, das unterscheidet sich schon sehr von dem, wie es eigentlich im Krankenhaus so üblich ist.
Okay, dann fasse ich nochmal kurz zusammen, welche Bausteine wir jetzt alle angesprochen haben. Hausarzt, Palliativmediziner, Sterbebegleitung, ehrenamtlich, so wie du das machst, Sozialdienst, den kann man vermittelt bekommen durchs Krankenhaus oder durchs Hospiz oder durch eine Sozialstation zum Beispiel, kann wahrscheinlich auch unterstützen bei Themen wie Beerdigungsvorbereitungen, also du hast ja gemeint, alles was zu Formalitäten sind, Patientenverfügungen. Dann ambulante Versorgung, solange es möglich ist. Und wenn das nicht mehr möglich ist, gibt es in Krankenhäusern Palliativstationen oder eben Plätze im Hospiz, die dann nochmal eine andere Sterbebegleitung ermöglichen, als die oft im Krankenhaus möglich ist. Mhm. Haben wir noch irgendeinen Baustein vergessen?
Pflegestation in dem Sinne, diese SAPV-Abkürzung steht für spezifische ambulante Palliativversorgung. Das ist das Netzwerk, was sich aus Ärzten und Pfleger und Pflegerinnen zusammensetzt. Das sind spezialisierte Pflegekräfte, die, ja, die ganz wichtig sind als Baustein in der Gesamtversorgung.
Und die kommen auch ambulant oder dann ins Hospiz und im Krankenhaus sind die wahrscheinlich eh vorhanden?
Also das Team, SAPV-Team, die kommen auf jeden Fall zu den Menschen nach Hause, damit die Menschen dort eine gute Versorgung haben. Im Hospiz gibt es den Palliativmediziner sowieso, auf den Palliativstationen auch. Wenn jemand aber zu Hause ist oder auch im Pflegeheim wohnt, da kann man die SAPV, das SAPV-Team mit einbeziehen.
Okay, dann haben wir einmal das Netzwerk, das man in Anspruch nehmen kann, wenn man unterstützt als Angehörige oder auch als Mensch, der eine Diagnose bekommen hat, dass es Richtung Tod geht.